schneiden wir weg. Wir haben mal wieder ganz, ganz viel über Essen geredet. Dieser Podcast, der wird eher zu so einem Kulinarik-Podcast. Erstaunlicherweise reden wir immer wenig über Bewegung. Sollen wir vielleicht ein bisschen von der Currywurst wegnehmen?
Nein, ich meine, das ist ja nun mal die Realität. So, wir sind der Real-Life-Podcast. Ihr wisst, der medizinische Fachpodcast gibt es woanders. Bei uns gibt es die echten Emotionen und Schlemmereien. Und wir müssen natürlich darüber reden, wie wir alle gemeinsam uns in den Überzucker gefressen haben an Ostern. Oder wahlweise gegen den Unterzucker angegessen haben mit süßen Eiern.
Diese süßen Eier waren richtig gut und wir waren mal wieder nur so
mittel.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Diabetes-Podcast mit mir, Kim Stoppert, Typ-2-Diabetikerin.
Und mit mir, hallo alle, Freddy Schürheck, Typ-1-Diabetikerin. Und wir starten diese Folge erstmal mit einem dicken Dankeschön. Wir haben ja in der letzten Folge gesagt, ihr könnt uns auch immer gerne bei Spotify zum Beispiel Kommentare direkt unter der Podcast-Folge hinterlassen. Und das habt ihr gemacht. In der letzten Folge haben wir ja über das Thema Diabetes und ADHS gesprochen. Und darüber, dass Studien zeigen, dass tatsächlich bei Menschen mit Diabetes es wahrscheinlicher ist, dass sie auch eine ADHS-Diagnose bekommen, als bei Menschen ohne Diabetes. Und Sophia hat uns daraufhin geschrieben: Diabetes und ADHS passt genau zu meinem Leben und bei mir wurde auch lange gesagt, dass meine Unaufmerksamkeit an den Hypos liegt. Meine Zuckerwerte sind fast gut, aber ich gehe regelmäßig zum Diadoc, um alles abchecken zu lassen. Anja hat uns noch geschrieben, sie schreibt: Hier Typ 2, ADHS erst im Erwachsenenalter diagnostiziert und dadurch Riesenprobleme mit dem Diabetesmanagement. Keine Behandlerin kann Tipps geben, da jede sich nur mit ihrem Fachgebiet auskennt und so dümple und stümpere ich alleine rum. Anja, erstmal vielen Dank für deine Offenheit. Wir haben ja in der letzten Folge auch mit einer Diabetesberaterin gesprochen, die auch nochmal gesagt hat, holt möglichst alle Leute, die mit euren Diagnosen zu tun haben, an einen Tisch. Das ist ein Feld, das scheinbar noch nicht so offen diskutiert ist und noch nicht so krass irgendwie präsent ist bei vielen Behandlerinnen und Behandlern. Aber je transparenter ihr damit umgeht, desto mehr können sie selbst merken, an welchen Stellen sie noch dran schrauben müssen, irgendwie selbst sich die Skills anzueignen. Und Anja, wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Power für deinen weiteren Weg.
Wir haben heute die Augen auf Freddy gerichtet. Denn Freddy hat das Fasten gebrochen sozusagen am Wochenende.
Ja.
Ihr habt ja mitgekriegt, Freddy hat Süßes gefastet und zwar so extrem, dass sie noch nicht mal für eine liebe Hörerin ihres Radiosenders das Fasten gebrochen hat. Sie hat lieber vor laufendem Mikrofon das Schokolädchen ausgespuckt.
Was ich geschenkt bekommen hatte und es einfach intuitiv in den Mund gesteckt habe, während ich moderiert habe, um dann zu merken, oh nein, es ist ja immer noch Fastenzeit. Ja, jetzt ist Fastenzeit um. Kimi, das war schon, also so auf den letzten Metern wurde es doch noch mal ein bisschen schwieriger. Also ich sag mal, an so einem Donnerstag letzte Woche, also der Donnerstag vor Ostern, habe ich noch mal schnell.
Grünen Donnerstag?
Genau, habe ich noch mal schnell gegoogelt, wann man denn jetzt eigentlich aufhört zu fasten. Ich dachte mir schon, es ist der Sonntag. Ich hatte trotzdem gehofft, es ist vielleicht der Samstag oder keine Ahnung, ein bisschen früher. Aber macht natürlich alles gar keinen Sinn. Dann kam ich Samstagabend bei meinen Eltern an, zu Hause in Lemgo. Und meine Mama ist so eine, auch zu Weihnachten macht sie immer so eine Riesenschüssel für alle. Also es ist nicht so, jeder kriegt einen Osterhasen oder jeder kriegt einen Weihnachtsmann, sondern es ist so eine Riesenschüssel immer, die auch so Teil der Tischdeko ist, die dann aber voll ist mit den geilsten Süßigkeiten überhaupt. Und so wie an Weihnachten dann meine absoluten Lieblingssachen drin sind, war jetzt natürlich auch an Ostern dann der Fall, dass ich samstagabends am Abendbrotstisch in Lemgo saß und vor mir die ganze Zeit dieser riesen Schüsselkomplex mit auch noch mein, weißt du, was ich an Ostern richtig liebe? Diese, ich will immer Fabergé-Eier sagen, aber das ist das falsche Wort. Sorbet, nee, wie heißt das denn? Diese ganz festen, süßen Zuckereier.
Die innen drin so ein bisschen Schokolade haben?
Nein, die innen drin so ganz weich sind. Warte, ich muss.
Gelee-Eier, Gelee-Bohnen. Meine Kinder haben Gelee-Bohnen bekommen.
Warte mal, Ostereier. Ich google mal gerade. Oster. Genau, erklär du doch mal kurz, was du so gefuttert hast über Ostern und ich such das mal kurz.
Viel zu viel. Die Kinder haben so viel Süßigkeiten bekommen. Und jeder, der immer gesehen hat, wie viel Süßigkeiten die Kinder bekommen, hat gesagt: Oh Gott, die kriegen ja viel zu viel. ich habe ja nur eine Kleinigkeit besorgt. Ich dachte mir so, ja, deshalb kriegen die Kinder viel zu viel, weil jeder nur eine Kleinigkeit besorgt hat, weil 7, 8, 9, 10 Kleinigkeiten, keine Kleinigkeit mehr.
Oh Mann, jetzt finde ich es nicht. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Sorry, ich habe nur die Kleinigkeiten rausgehört.
So Schaumstoff-Eier?
Ja, wie so Schaumstoff, nur dass es natürlich kein Schaumstoff ist. Wie kann man das denn beschreiben? Ich weiß noch nicht mal, wie ich es jetzt googeln kann.
Ich weiß, was es ist. Es ist hart und wenn du raufbeißt, schmeckt es einfach nur nach Zucker, oder? Die sind halt immer in so, die sind oft auch in so Sammelpackungen von Haribo drin.
Ja, genau.
Richtig?
Genau,
so größere,
da
ja.
sind sie in klein drin und dann jetzt die großen Eier dann eben für Ostern. Naja, stimmt. Also auf jeden Fall saß ich dann die ganze Zeit, während ich so mein Salamibrot aß, vor diesen Eiern und dachte die ganze Zeit nur, oh nein, oh nein, oh nein. Und dann waren wir abends noch wach irgendwie, weil wir irgendwie alle zusammen noch gequatscht haben ewig, bis so 23:45 und dann habe ich wirklich überlegt, bleibe ich jetzt noch wach bis Mitternacht, um Mitternacht mir so ein Ding reinzupfeifen. Aber das fand ich dann doch irgendwie eine traurige Vorstellung. Habe deswegen brav durchgehalten, muss aber sagen, als ich mitten in der Nacht dann nochmal wegen Unterzuckerung wach geworden bin.
Hast du dir die Eier geholt?
Das fühlte sich aber irgendwie so richtig traurig und falsch auch an. Weil irgendwie hat mich jetzt ja auf diesen Moment so hingefiebert und der Moment sollte eigentlich nicht sein, nachts um 2:30 im Halbschlaf, ohne dass ich es so richtig sehe, weil ich keine Brille auf habe, irgendwie im Schlafanzug mir dieses Ding irgendwie ja reinzuziehen. Das war so ein bisschen, habe mich am nächsten Morgen selbst geärgert, weil ich mir dachte, das hättest du jetzt irgendwie mehr zelebrieren müssen als das. Naja, und am eigentlichen Ostersonntag habe ich dann auch noch zusätzlich on top natürlich noch ein paar andere Eier gegessen und mir nachmittags dann zum Kaffeetrinken quasi einen ganzen Lindhasen gönnen wollen. Hab aber nach der Hälfte schon auch nicht mehr gekonnt, weil es mir zu süß war. Und auch das war eher so ein Reinstopfen dann, weil ich dachte, jetzt muss es doch gut sein. Da hast du dich doch jetzt drauf gefreut. Du musst doch jetzt glücklich sein, dass du diese Schokolade isst. Es hat sich aber nur so halb richtig angefühlt. Ja, das war mein Fastenbrechen.
Also ich habe sehr viel Süßkram gegessen, mehr Süßkram als zu Hause und habe dann wieder gemerkt, es liegt daran, weil es halt zur Verfügung stand. Weißt du?
Ja.
Hier kaufe ich halt die Sachen, die Kinder mögen und ich kaufe dann halt vermeintlich gesündere Snacks, also sowas wie Erdnüsse oder sowas, ja? Also was halt nicht so süß ist. Als ich dann bei meiner Schwiegermama war oder auch dann später bei meinen Eltern, die hatten dann auch so Sachen gekauft wie diese kleinen Haribo-Vampire. Ich war, ist jetzt nicht, Entschuldigung, ist nicht Ostern-related, aber ich liebe die Dinger.
Mhm.
Aber dann auch so Pickups, Snickers lagen überall rum. Das esse ich eigentlich alles, vermeide ich zu kaufen, weil ich es dann aufesse. Und genau das ist passiert. Genau. Und dabei habe ich doch hier so viele gesunde Snacks liegen, die ich auch ausprobiert habe, weil ich dachte, vielleicht finde ich ja was Gesündigeres. Was Gesünderes. So, Gesündigeres.
Gesündiges.
Ich habe unter anderem diese Proteinballs mir bestellt. Die sehen ein bisschen aus wie Raffaello. Du siehst die Packung, sie ist so blau und da ist immer so ein Kokosball drauf. Ja, schmeckt richtig schlecht. Also sorry, aber das geht gar nicht. Der Hauptbestandteil ist auf jeden Fall Fett und Kokos. Klingt ja erstmal gut, aber irgendwie, das ist halt super fest und dadurch sehr trocken. Die haben natürlich auch nur, einer von den Dingern hat jetzt nur 2,6 Gramm Kohlenhydrate, aber sorry Leute, das ist es nicht wert. Royal Coconut Protein Balls with Almonds habe ich im Internet gefunden, habe ich bestellt. Das ist kein Raffaello-Ersatz, Leute.
Wobei ich jetzt auch noch bei der Seite von der Deutschen Diabeteshilfe gelesen hatte, dass die gewarnt hatten über Ostern, dass man nicht drauf reinfallen soll, wenn einem irgendwo die High-Protein-Schokohasen oder sowas angeboten werden, dass man dann denkt, ah ja, cool, da ist ganz wenig Zucker drin oder die sind viel gesünder oder so. Weil meistens auch bei diesen High-Protein, ich meine, bei diesen Bällen jetzt ja scheinbar nicht, aber doch relativ viel Kohlenhydrate drin sind. Also nur weil da irgendwo High-Protein draufsteht, heißt es nicht, dass es automatisch irgendwie unbedenklicher ist als was anderes. Und die haben aber auch nochmal geschrieben, Kim, man soll einfach nur das, was man isst, bewusst essen. Also ich sag mal, im Halbschlaf sich die Sachen reinzuziehen, ist vielleicht nur eine mittelgute Idee. Aber wenn man bewusst nachmittags sich dafür entscheidet, ich will jetzt den Schokohasen, dann nimmt man ihn sich.
Ja, aber es gab auch ganz viel Kuchen. Bei uns zu Hause gibt es ja hier eigentlich nie Kuchen, weil so viel Kuchen wird ja gar nicht gegessen. Lohnt sich hier nie immer für die halben Portionchen in Kuchen zu backen, aber Oma hat Kuchen gebacken, die andere Oma hat Kuchen gebacken. Waffeln wurden gebacken.
Ja, gebackenes habe ich auch viel gegessen. Dann gab es noch Pizza.
Und ich war ja im Ruhrgebiet. Ich musste natürlich eine Currywurst essen, ist klar. Und einen Taxiteller an einem Tag.
Aber Taxiteller ist doch auch Currywurst mit Pommes, oder nicht?
Currywurst mit Pommes und Gyros.
Warte mal, das heißt, du hast eine Currywurst und einen Taxiteller beides am gleichen Tag gegessen?
Ja, war zwei Mahlzeiten. Das eine, also ich muss mal sagen, eine der besten Currywurstsoßen im ganzen diesem Land gibt es in Bochum. Das ist die Dörninghorst. Das ist kein Geheimnis, kennen alle. Und ich war mit den Kindern im Zoo. Und was es da gibt, ist tatsächlich die Original-Dörninghaus. Und da habe ich mir wirklich nur die Wurst mit der Soße gegönnt. Also keine Pommes dabei. Selbst die Kinder haben ein Stück Brot abgekriegt, was dabei war. Und abends habe ich mir dann einen Taxiteller geholt. Und ja, da war wieder ein bisschen Currywurst dabei.
Also ich habe ja schon in Bocholt die schärfste, die angeblich schärfste Currywurst des Ruhrgebiets gegessen. Und dachte da auch noch, oh nein, das ist natürlich irgendwie nicht so geil für die Diabeteswerte, so dieses Ding zu essen. Das war auch wieder für die Radiosendung. Und dann wurde es aber noch schlimmer, weil ich danach zur Ablöschung, weil es so ultra scharf war. Ich bin wirklich innerlich fast explodiert. Weißt du, wie so eine Comicfigur, wo so Rauch aus den Ohren rauskommt. So habe ich mich gefühlt. Es war furchtbar. Und dann musste ich zur Abkühlung dann einen Kakao trinken. Der wurde mir dann gereicht. So nach dem Motto, trink schnell hier diese ganze Flasche Kakao, dann geht's dir besser. Und die war natürlich für die Zuckerwerte noch viel schlimmer als die Currywurst. Aber ja, ansonsten lieben wir natürlich Currywurst. Ich guck mal gerade parallel hier, wie viel Kohlenhydrate hat denn eigentlich Currywurst?
Sehr, sehr viel. Also es kommt natürlich extrem auf die Soße an. Die von Dörninghaus hat sehr viel. Die ist leicht scharf, also eine gute Schärfe, aber die ist auch relativ süß. Sollte man sich schon bewusst gönnen, was ich auch getan habe.
Currywurst, 5,8 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm. Pro Portion 9,9 Gramm Kohlenhydrate.
Aber das kommt.
Das wäre ja nur eine KE.
Ja, aber das kommt auf die Soße an, glaub mir.
Na gut, also wo wir jetzt gerade bei ungesunden Essen sind, habe ich direkt noch eine Dia-Zahl der Woche mitgebracht.
Die Zahl der Woche.
Das ist die 27. Es geht in diesem Fall um 27%. Kim, was ist dein Tipp der Woche? Wofür steht die 27? Wofür stehen die 27%?
Wie viel, keine Ahnung, Schokoladenanteil bei Schokohasen?
Das wäre natürlich eine themenspezifische, eine themenpassende Dia-Zahl der Woche gewesen. Nein, so smart war ich nicht. Ich habe einfach nur eine gute Zahl entdeckt. Im Diabetes-Ratgeber von der Apothekenumschau, gibt's ja immer umsonst in der Apotheke, gibt's übrigens wirklich umsonst. Ich war neulich in der Apotheke und wollte diesen Diabetes-Ratgeber mitnehmen und habe dann vorsichtshalber an der Kasse nochmal gefragt, ob der wirklich umsonst ist, weil ich so Angst hatte, dass ich den irgendwie klaue oder so. Und dann hat der Typ aus der Apotheke mich angeguckt und gesagt, ja, natürlich ist das umsonst.
Dass man da teilweise nachfragen muss, weil viele von denen sind vergriffen und einige Leute nehmen das mit, weil da irgendwie ein Rätsel drin ist oder ein TV-Programm. Und jetzt muss man teilweise in einigen Apotheken nachfragen, weil die nicht mehr einfach so rausgeben.
Ja. Na, da stand auf jeden Fall drin, 27% der Deutschen greifen regelmäßig zu Fertiggerichten. 27% also essen regelmäßig Fertiggerichte. Ich glaube ehrlicherweise, die anderen 73% lügen.
Ja, glaube ich auch. Pizza ist halt auch ein Fertiggericht, oder?
Na klar.
Also, aber auch dieser Pizzateig, den man da in der Rolle kaufen kann und sich selbst belegen kann, ist das auch ein Fertiggericht? Würde ich schon sagen, oder?
Ich würde schon sagen. Naja, sie haben dann auch noch ein bisschen genauer aufgedröselt. Das ist vom Statistischen Bundesamt sind das Zahlen, die haben die rausgegeben. Ich habe mir das auch nochmal auf der Seite vom Statistischen Bundesamt genauer angeguckt. 2024 wurden von Herstellern 1,7 Millionen Tonnen Fertiggerichte produziert. Das sind 26% mehr als 2019. Das ist schon krass, innerhalb von 5 Jahren um ein Viertel quasi angestiegen. Und sehr beliebt sind dabei oder am beliebtesten sind dabei Pizza. Fertiggerichte wie zum Beispiel tiefgefrorene Pizza. Auf Platz 2 sind Nudelfertiggerichte.
Und Fischstäbchen auf Platz 3?
Nee, die kommen noch später. Erst kommen noch Fleischfertiggerichte, dann kommen Gemüsefertiggerichte, also sowas wie so eine schöne Gemüsepfanne, tiefgefroren. Das ist ja mein absolutes Hassessen. Aber auch nur, weil ich das als Kind so oft essen musste. Weil meine Mama immer dachte, oh ja, das ist ja schön gesund. Das ist ja das Gesunde unter den Fertiggerichten, so eine Gemüsepfanne.
Ich kann tiefgefrorene Gemüsepfannen nicht essen, weil ich diese Möhren richtig abartig finde. Und auch die Erbsen, die da drin sind, oder?
Ja, ich auch.
Bleh. das schmeckt, also ich verstehe auch nicht, wie die das hinkriegen, dass das nicht so schmeckt wie das frische Zeug.
Oder wie das Zeug aus der Dose.
Aus der Dose, ja. Was ist das Problem?
Erbsen und Möhren aus der Dose sind ja so, die habe ich als Kind immer geliebt. Und ich habe mich auch als Kind immer schon gefragt, warum funktioniert das nicht in dieser tiefgefrorenen Variante? Warum schmecken die so furchtbar?
Und dann ist das auch noch so geriffelt geschnitten, diese Karotten, als ob das das irgendwie besser macht. Ich habe immer so, nee, es schmeckt genauso kacke.
Geschmack einfach um 100.000% schlimmer. Genau, also Gemüsefertiggerichte trotzdem auf Platz 4 hier in dem Ranking und Platz 5 und tatsächlich relativ mit großem Abstand sind dann die Fertiggerichte auf Grundlage von Fisch und Krustentieren. Also sowas wie Fischstäbchen, denke ich mal. Und jetzt darfst du noch raten, im Schnitt verbringen die Deutschen am Tag wie viele Minuten damit Essen zuzubereiten? Auch das wird abgefragt in der Umfrage.
Eine Stunde?
41 Minuten bist du da dran.
Das finde ich aber schon knapp, ne? Also einmal richtig kochen, es dauert so eine halbe Stunde mindestens.
Na gut, aber das ist jetzt hier der Durchschnitt. Du brauchst wahrscheinlich 1,5 Stunden und ich brauche dafür 20 Minuten.
Naja, ich brauche auch nicht mehr 1,5 Stunden, einfach, naja, egal. 1,5 Stunden, dann würden die hier schon die Wände hochgehen.
Dia-Kenntnis der Woche.
Und zwar war im Podcast Science Tea Time, findet ihr in der ARD Sounds App, für umsonst quasi, eine Endokrinologin zu Gast. Die heißt Ruth Hansen, die forscht in Köln und die beschäftigt sich vor allen Dingen damit, was bei Adipositas, und das kann ja, also Diabetes kann ja eine Folgeerkrankung von Adipositas sein, was da im Gehirn passiert. Und die hat ganz witzige Dinge erzählt, also was heißt witzige Dinge, die haben erforscht, was mit dem Gehirn passiert von Leuten, die eine fettige, zuckrige Quarkspeise morgens essen und von Leuten, die eher was Proteinlastiges essen morgens. Und tatsächlich ist es so, nach einer Weile verändert sich das Gehirn von den Leuten mit der Quarkspeise.
Okay, aber positiv also, oder negativ? Weil ich bin ja...
Nee, negativ. Diese Belohnungsrezeptoren sprechen halt anders an auf einmal. Und das ist eine Erkenntnis in ihrer Forschung, dass tatsächlich das Problem bei vielen Leuten, wenn sie abnehmen wollen oder wenn sie ihr Essverhalten ändern wollen, dass das nicht mehr geht, weil anscheinend zu viel ungesundes Essen dein Gehirn verändert. Und deshalb quasi, also du kannst da gar nicht mehr anders. Und das, also Adipositas ist ja eine Krankheit, das ist ja jetzt auch schon seit mehreren Jahren als Krankheit anerkannt. Das ist noch nicht in den Köpfen von allen Leuten angekommen. Und sie sagt aber, ja, das ist so und das sehen wir im Gehirn. Also ungesundes Essen verändert dein Gehirn so, dass du gar nicht mehr anders kannst. Und deshalb hat sie auch noch mal über diese Abnehmspritzen gesprochen. Denn wir wissen ja, dass diese Ozempic-Spritzen, die enthalten ja das Semaglutid und das hilft der Bauchspeicheldrüse, so ein bisschen die Insulinproduktion anzuheizen. Aber das wirkt auch im Gehirn. Und zwar setzt sich das anscheinend auf diese Rezeptoren, die so dieses Belohnungsgefühl haben, wenn wir essen. Und das haben wir ja auch schon gehört von ganz vielen Leuten, die uns hier erzählt haben, wie ihnen diese Therapie geholfen hat, dass sie sagen, endlich spielt Essen nicht mehr so eine große Rolle in meinem Leben. Und es ist tatsächlich so, dass dein Gehirn quasi von ungesundem Essen so kaputt geht, dass es immer mehr davon haben will. Und das erforscht Ruth Hansen, könnt ihr gerne mal reinhören. Der Podcast heißt nochmal Science Tea Time.
Ja, aber das deckt sich dann ja ein bisschen mit meiner Erfahrung jetzt mit dem Fasten. Also ohne, dass ich jetzt das wissenschaftlich hier alles analysieren könnte. Denn ihr wisst ja, wir sind kein medizinisches Fachpersonal. Kim und ich berichten immer nur aus unserer persönlichen Erfahrung oder von euren Erfahrungen. Aber wenn ihr wirklich irgendwas medizinisch Fundiertes für euer Diabetesmanagement wissen wollt oder Dinge für euch ändern wollt oder mitnehmen wollt hier aus diesem Podcast, die ihr bei uns gehört habt, dann besprecht das bitte nochmal mit eurem diabetischen Fachpersonal und mit eurem Diabetes-Team. Aber es deckt sich dann mit meiner Erfahrung, das, was du jetzt erzählst, mit dem, es hat irgendwann in meinem Kopf keine Rolle mehr gespielt mit den ganzen Süßigkeiten. Während ich ja die ersten Tage wirklich noch, Entzugserscheinung ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber trotzdem mir immer noch Gedanken gemacht habe mit, ach, vielleicht jetzt was snacken, da was snacken und so weiter, habe ich es dann doch irgendwann nach ein paar Tagen geschafft, dann ja doch 3-4 Wochen lang gar nicht mehr so viel über Snacks nachzudenken, weil ich einfach wusste, nee, geht nicht. Ich faste, es gibt keine Snacks. Und jetzt wiederum, Kim, bin ich wieder tief drin in der Schmach. Ich habe heute einfach so zwischendurch einfach so ein bisschen hier Schokolade, bisschen da Schokolade, das dann gespritzt. Und genau die Dinge, wo ich doch noch die letzten Wochen die Erkenntnis hatte, nein, es ist einfach geiler, wenn ich nur 3-mal am Tag esse und 3-mal am Tag spritze und dann habe ich weniger Achterbahn und jetzt bin ich doch schon wieder tief drin. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Vielleicht komme ich auch wieder weg von der Achterbahn. Aber jetzt gerade habe ich wieder so ein Dauerticket gebucht, habe ich das Gefühl. Hast du dir denn jetzt irgendwas vorgenommen, dass du jetzt gesagt hast, jetzt nach Ostern dafür ein bisschen strenger wieder?
Nee, aber ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen strenger werden, weil ich auch gemerkt habe, dass dieses Zuckerzeug einem natürlich nicht gut tut. Ich habe den einen Tag, wurde mir natürlich schon so morgens beim Frühstück, ach, willst du ein Prosecco? Und dann war ich irgendwo bei meiner Tante und dann hieß es auch, willst du da ein Prosecco? Ja, und am nächsten Tag hatte ich Magenschmerzen. So. Ja, nicht gut. Das lassen wir jetzt bis zur nächsten Kontrolle. Und ach so, um nochmal auf Frau Hansen zu kommen. Frau Hansen hat übrigens ihren persönlichen Weg dadurch gefunden, dass sie sagt, sie schreibt einfach, also sie versucht einfach gar nichts im Haus zu haben, was sie irgendwie verführen könnte. Ne? Das ist vielleicht auch manchmal ganz gut.
Oder man macht's wie meine Mama. Für die besagte Riesenschüssel an Ostersüßigkeiten hatte sie sich folgenden Plan gemacht, hat sie mir auch vorher ganz stolz erzählt, weil sie meinte, wenn ich das jetzt einfach so da in der Süßigkeiten-Schublade habe, dann werde ich es ja aufessen. Das geht also nicht. Deswegen habe ich alles im Haus versteckt. Also meine Mama hat an Ostern ihre eigenen Süßigkeiten versteckt, beziehungsweise verstecken lassen von meinem Stiefvater. Der hat es dann also so positioniert, dass sie nicht wusste, wo es ist, damit sie nicht heimlich das ganze Zeug isst.
Süß. Das habe ich tatsächlich letztes oder vorletztes Jahr an Weihnachten gehabt. Denn mein Mann ist ja auch so eine Süßschnitz, wie man im Saarland sagt, insbesondere wenn es so Schokoriegel und so sind. Und ich wollte halt auch einen Teller machen, dann, weil wir auch Gäste hatten und so, wollte ich auch so einen schönen, bunten, süßen Teller machen. Und habe das dann tatsächlich auch immer so peu à peu gekauft, was halt im Angebot war, und habe das irgendwo versteckt, weil ich wusste, wenn er das im Schrank sieht.
Ja, dann ist direkt weg.
Dann ist direkt weg. Er hat dann irgendwann aber zu mir gesagt, ich wusste, dass das Versteck auf dem Kühlschrank ist, ich konnte mich aber zusammenreißen.
Kommen wir noch zu einer Dia-Erkenntnis der Woche. Auch die habe ich gelesen im Diabetes-Ratgeber aus der Apotheke. Menschen mit Diabetes haben ein höheres Risiko für Osteoporose. Kim, weißt du, was Osteoporose ist?
Das ist was mit Knochen. Die Knochen werden porös oder so?
Das ist eine Erkrankung, die die Knochen porös und instabil macht. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum haben Menschen mit Diabetes ein erhöhtes Risiko für Osteoporose? Bei Typ 1ern ist es wohl so, dadurch, dass mein Körper zum Beispiel kein Insulin herstellen kann, fehlt ein Hormon, um die Zellen anzuregen, die Knochengewebe aufbauen. Und bei den Leuten, bei denen Diabetes schon in der Kindheit ausbricht, kann es sein, dass sie im Erwachsenenalter dann eine niedrigere Knochendichte haben und somit sind sie anfälliger als andere Knochen. Deswegen kann es dann eben sein, dass man eher Osteoporose entwickelt. Und bei Typ 2ern wird vermutet, dass durch den Zucker im Blut Stoffe entstehen, die Knochen spröde machen können.
Oha.
Das ist alles, was vor allen Dingen so ab 50 auf einen zukommt als Thema. Und höhere Blutzuckerwerte schädigen die Knochenstruktur. Man kann leichter Brüche bekommen. Außerdem kann es durch Unterzuckerung zum Beispiel häufiger zu Stürzen kommen, was wiederum dann auch eher zu Brüchen führt. Und dadurch, dass wir ja generell nicht so schnell heilen. Also ich merke es ja zum Beispiel immer schon, wenn ich eine kleine Schnittwunde habe oder so, dass die langsamer heilt als irgendwie bei meinem Freund, kann es dann eben auch sein, dass so ein Bruch nach einem Sturz länger braucht, um zu heilen. Wichtig für die Knochengesundheit ist die richtige Blutzuckereinstellung oder eine möglichst gute Blutzuckereinstellung. Wenn ihr merkt, dass ihr euch ungewöhnlich leicht was brecht zum Beispiel, dann das Ganze mal checken lassen. Wichtig ist natürlich auch in dem Fall wie immer die Früherkennung. Ja. Und mehr Infos, wie man das checken lassen kann, wie stabil die eigenen Knochen sind und ob man irgendwie anfällig ist für Osteoporose, das könnt ihr nochmal nachlesen im Diabetes-Ratgeber.
Hast du denn jetzt auch noch eine Watchlist für uns?
Die Watchlist kommt dieses Mal von unserer fleißigen Typfrage-Hörerin Corinna. Sie hat geschrieben, Ladies, ich habe gerade den Nord-Nord-Mord-Krimi von gestern geschaut. Er heißt Sivas und der letzte Tango. Das Opfer ist ein Diabetiker. Na, wenn da die Pumpe mal nicht vergessen hat, Hypoalarm zu schlagen. Es war nicht alles falsch, was sie zeigen, aber leider trotzdem nicht ganz glaubwürdig. Ich habe Kimi mir natürlich eben in der ARD-Mediathek den Krimi angeguckt.
Der Mann war Diabetiker. Der Arzt tippt auf Herzinfarkt wegen Unterzuckerung.
Hypoglykämie, was ich komisch finde, weil genau dafür haben sie ja diese elektronische Pumpe, für das
Insulin.
Relativ schnell kommt die These aber auf, dass er ja eine Pumpe trägt, die vielleicht von jemandem mutwillig manipuliert worden ist, aus der Ferne.
Das hier ist die Bedieneinheit der Insulinpumpe, die war wohl viel zu hoch eingestellt.
Wie kann das passieren? technischer Defekt oder hat da jemand das Ding?
Ja, der Arzt meint, dass es rein theoretisch möglich wäre, die Pumpe per Funk zu manipulieren.
Dann war das Mord.
Mehr des Inhalts möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber wir merken schon, ist mal wieder eine ganz wilde Diabetes-Crime-Geschichte.
Aber immerhin ist eine Unterzuckerung wirklich eine Unterzuckerung und nicht eine Überzuckerung. Das ist doch schon mal gut. Und es schreit niemand in eine Arztpraxis rein, sie unterzuckert, wir brauchen Insulin.
Guckt's euch mal an.
Also, während ihr jetzt schnell in die ARD-Mediathek geht und euch den Krimi reinzieht, machen wir jetzt erstmal wieder Pause und wir hören uns dann beim nächsten Mal alle zusammen.
Und ich überlege jetzt die ganze Zeit schon, Kimi, was ich denn jetzt als nächstes futtern kann. Jetzt habe ich ja das große Nest da stehen.
Vielleicht soll ich dir meine Proteinballs noch schicken.
Nee, danke. Dann esse ich lieber den Schaumstoff, den ich im Nest habe. Dankeschön.
Und komm gut durch. Tschüss.